DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind und hier unsere Themen aufgestockt: die Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank und Weltkongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes, die Suche nach Antworten auf Turbokapitalismus und Globalisierung. Mein Name ist Klaus Ulrich. Ein Paukenschlag zum Wochenbeginn. Die Deutsche Bank stockt ihr Eigenkapital auf, und zwar gleich um 8 Milliarden Euro. Ein Teil davon bringt das Königshaus des Emirats Katar ein, das damit zum Ankeraktionär wird. Die beiden Co-Chefs der Bank, Andrew Jain und Jürgen Fitschen, sehen die Stärkung des Kapitals als Maßnahme, die den langfristigen, den nachhaltigen Erfolg sichern soll. Was aber sagen unabhängige Experten dazu? Shang Danhong.
8 Milliarden Euro soll die Ausgabe neuer Aktien in die Kasse der Deutschen Bank spülen. Davon seien 1,75 Milliarden bereits bei einem Investor aus Katar platziert worden, teilte das Institut am Sonntagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Falls der Rest nicht unters Volk gebracht werden könnte, würden andere Banken zulangen. Mit anderen Worten, die Deutsche Bank wird das Geld bekommen, das sie benötigt. The Wall Street Journal sieht zwischen der Kapitalspritze und dem bevorstehenden Stresstest durch die EU-Bankenaufsichtsratsbehörde EBA einen direkten Zusammenhang. Da die Eigenkapitalquote der Deutschen Bank durch schlechte Quartalszahlen und die verschärfte Risikobewertung durch die Aufseher unter die Marke von 10% gefallen war, warnten Ratingagenturen wie Moody's bereits davor, dass es für die größte Privatbank Deutschlands eng werden könnte. Deshalb habe es die Deutsche Bank eilig, um einer Blamage vorzubeugen. Das sieht Philipp Hessler anders. Der Analyst von der Bank Equinet geht nicht davon aus, dass die Deutsche Bank ohne das frische Geld beim Test durchgefallen wäre.
Es geht wirklich mehr, dass halt Investoren schauen, wo stehen Wettbewerber und wo steht eine Deutsche Bank. Und da ist sie mit 9,5% halt hinter den Wettbewerbern, die da schon zum Teil doch deutlich über 10% liegen.
Nach der Ausgabe der neuen Aktien soll das Eigenkapital rund 12% der Bilanzsumme betragen. Gleichzeitig erreicht die Deutsche Bank die Vorgaben für ihre maximale Verschuldungsquote. Diese sogenannte Leverage Ratio lag Ende 2013 bei 2,6%. Zum Vergleich, die US-Investmentbank Lehman Brothers hatte kurz vor der Insolvenz eine ähnliche Verschuldungsquote. Nach der massiven Kapitalerhöhung wird diese Quote bei der Deutschen Bank die Mindestanforderung von 3% übersteigen. Was aber immer noch bedeutet, dass sie für jeden Euro Eigenkapital 33 Euro Schulden aufnimmt. Dennoch glaubt Hans-Peter Burghoff von der Universität Hohenheim, dass die 8 Milliarden Euro der Deutschen Bank eine ordentliche Verschnaufpause verschaffen werden. Allerdings müsse sie damit auch auskommen.
Allzu oft darf man das den Aktionären auch nicht zumuten, denn eine Kapitalerhöhung ist nichts, was Aktionäre gerne haben, weil dabei natürlich der Wert des schon bestehenden Eigenkapitals, also der Aktien der bisherigen Aktionäre, tendenziell sinkt.
Man spricht auch von einer Verwässerung der alten Aktien. Wenn die dünne Kapitaldecke das einzige Problem bei der Deutschen Bank wäre, hätten die Aktionäre trotz dieses Nachteils Grund zur Erleichterung. Doch dem ist nicht so. Seit Jahren werden sie durch immer neue Enthüllungen über alte Sünden geschockt. Die daraus resultierenden Rechtsrisiken rücken nun in den Vordergrund.
Sei es für angebliche Goldpreismanipulation, sei es für angebliche Fremdwährungskursmanipulation etc. Also das sind die Risiken, die auch noch Geld kosten werden,
sagt Philipp Hessler von der Bank Equinet. 2013 musste die Bank rund 3 Milliarden Euro für die Streitigkeiten vorhalten. Ob für dieses Jahr ähnliche Summen zurückgelegt werden müssen, steht in den Sternen.
Ich vermute, das fällt sogar der Deutschen Bank schwer, denn sehr viele dieser Rechtsstreitigkeiten enden ja mit einer Art Kompromiss, einer Verhandlung, einer Verhandlungslösung, bei der man dann halt eine bestimmte Menge an Geld zahlt. Und wie viel das jeweils ist, das hat eine gewisse Zufälligkeit.
Sagt Bankenexperte Burghoff. Nicht dem Zufall überlassen will die Deutsche Bank die Bonizahlung für die eigenen Mitarbeiter. So wird sie die Aktionäre bei der Hauptversammlung in dieser Woche bitten, eine Verdopplung der gesetzlich festgeschriebenen Obergrenze zu genehmigen. Ansonsten wird das Grundgehalt verdoppelt. Auch in diesem Punkt haben die Aktionäre also mehr zu schlucken als zu entscheiden.
Ein Beitrag von Shang Danhong. Das Ringen um die Übernahme von AstraZeneca ist vorerst beendet. Der US-Pharma-Riese Pfizer hat auch mit seinem letzten Angebot beim britisch-schwedischen Wettbewerber keinen Erfolg. Auf den Versuch einer feindlichen Übernahme wollen die Amerikaner sowieso verzichten. Stephanie Pieper.
Der Deal wäre die teuerste Übernahme eines britischen Unternehmens überhaupt gewesen. Entstanden wäre der mit Abstand größte Pharmakonzern der Welt. Und Pfizer hätte durch die Umwandlung von einem US in ein britisches Unternehmen kräftig Steuern gespart. Wäre, hätte, könnte. Doch daraus wird nun offenbar nichts. Gestern Abend erst hatte Pfizer sein Kaufangebot erneut aufgestockt auf nunmehr rund 69 Milliarden Pfund, umgerechnet etwa 85 Milliarden Euro. Doch auch diese Offerte wies das Management von AstraZeneca inzwischen zurück. Leif Johansson, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums, begründete in der BBC diesen Entschluss.
Wir denken, es ist die richtige Entscheidung für unsere Aktionäre. Wir können als unabhängiges Unternehmen für sie einen größeren Wert schaffen, weil wir so schneller neue Medikamente auf den Markt bringen können. Schneller, als wenn wir in einer langwierigen Übernahme stecken würden. Wir meinen, wir haben richtig entschieden.
Nach dieser erneuten Zurückweisung scheint der Deal geplatzt, denn Pfizer strebt nach eigener Aussage keine feindliche Übernahme von AstraZeneca an. In den vergangenen Tagen war der politische Widerstand sowohl in Großbritannien als auch in Schweden gegen die angepeilte Übernahme gewachsen. Hier in London sorgte sich die konservativ-liberale Regierung ebenso wie die Opposition vor allem um die 6.700 AstraZeneca-Jobs auf der Insel und um die Zukunft der Forschung an neuen Medikamenten. Premierminister David Cameron machte vor wenigen Tagen im Unterhaus deutlich, woran ihm gelegen ist.
I'm clear what the British interest is. It is British jobs, British science, British R&D.
An Jobs und an einer starken Wissenschaft und Forschung in Großbritannien. Die Zusicherungen, die Pfizer-Chef Ian Reid hierzu vergangene Woche bei Anhörungen in Parlamentsausschüssen abgegeben hatte, überzeugten offenbar auch das Aufsichtsgremium von AstraZeneca nicht. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass Pfizer sein angeblich letztes Angebot von 55 Pfund pro Aktie ein weiteres Mal erhöht und noch mehr Cash bietet, um doch noch zum Zuge zu kommen. Diese Hintertür ließ AstraZeneca heute offen. Doch britische Experten halten diese Variante für wenig wahrscheinlich. Nachdem sich nun also ein Scheitern dieser globalen Megafusion in der Pharmabranche abzeichnet, verliert die Aktie von AstraZeneca an der Londoner Börse deutlich an Wert.
Über die gescheiterte Übernahme von AstraZeneca durch den US-Pharma-Riesen Pfizer war das Stephanie Pieper aus London. Es ist eine Veranstaltung der Superlative. Über 1500 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus mehr als 160 Ländern treffen sich noch bis Freitag in Berlin zum dritten Weltkongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes IGB. Der IGB ist sozusagen die größte demokratische Organisation der Welt. Er vertritt 325 Gewerkschaftsorganisationen, in denen weltweit rund 200 Millionen Arbeitnehmer organisiert sind. Und brisante Themen für die Gewerkschafter, die gibt es allemal. Rolf Enkel.
In Bangladesch zwingen Fabrikbesitzer Näherinnen, in einer baufälligen Fabrik zu arbeiten. In der Türkei rühmen sich die Besitzer ehemals staatlicher Zechen, die Förderkosten auf ein Fünftel gesenkt zu haben. Beide Male ging der Profit vor Sicherheit. Und die Katastrophen sind nicht ausgeblieben. Für Rainer Hoffmann, den frisch gewählten Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sind das keine Zufälle.
Das zeigt, dass wir einen Arbeits- und Gesundheitsschutz brauchen in diesen Ländern, der Standards enthält, dass solche katastrophalen Unfälle nicht passieren können. Das zeigt auch, dass wir hier Beteiligungsrechte von Arbeitnehmern brauchen an der Gestaltung an sicheren Arbeitsbedingungen.
Auf die Kongressabgeordneten in Berlin wartet eine Menge Arbeit, die in Deutschland freilich nicht so richtig wahrgenommen wird. Denn hierzulande haben die Arbeitgeber alles in allem gute Erfahrungen mit den Gewerkschaften gemacht. Diese Sozialpartnerschaft hat erheblich zu Wachstum und Wohlstand beigetragen. In anderen Regionen der Welt sieht das völlig anders aus. Da stehen Gewerkschaften erheblich unter Druck, wenn sie sich denn überhaupt organisieren können.
Sie kennen das Beispiel, dass VW in Tennessee, in Chattanooga, einen Betriebsrat installieren wollte, die Beschäftigten, die Gewerkschaften dafür waren. Aber es eine extrem feindliche Gewerkschaftsgesetzgebung im Bundesstaat Tennessee gibt, die das letztendlich verhindert hat.
Sagt der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann zur Deutschen Welle. Solche Beispiele finde man leider noch viel zu viele überall auf der Welt.
Also in Deutschland ist es viel, viel einfacher, eben einen Betrieb zu organisieren. Wenn die Leute das wollen in einem Betrieb, dann kann eine Gewerkschaft dort auf Fuß fassen. Das ist in Amerika schon anders. Dort versucht man massiv das Eindringen von Gewerkschaftsvertretern auf das Betriebsgelände zu verhindern.
Sagt Hagen Lesch, der im arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln für Gewerkschaften, Lohn- und Tarifpolitik zuständig ist. Doch leider kann auch das deutsche Modell der Sozialpartnerschaft nicht überall in der Welt als Blaupause eingesetzt werden, um Gewerkschaften zu etablieren, denn auch hierzulande ist nicht alles Gold, was glänzt.
Wir haben auch in Deutschland tägliche Tarifflucht, wo Arbeitgeber erst gar nicht einem Arbeitgeberverband beitreten. Oder dass wir Arbeitgeberverbände haben, die Mitgliedschaften von Unternehmen ohne Tarifbindung zulassen. Von daher gibt es in Deutschland da auch weiße Felder.
Viele Schwellen- und Entwicklungsländer weisen inzwischen große Wachstumsraten auf. Aber das sei mit zunehmenden Einkommensungleichheiten verbunden, sagt der Internationale Gewerkschaftsbund. Die Armut sei weniger zurückgegangen, als es möglich gewesen wäre. Deshalb fordert der IGB, dass man sich Länder mit gut entwickelten Fürsorge- und Sozialsystemen zum Vorbild nehmen sollte, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder.
Die Ausgestaltung dieser Systeme muss natürlich von den jeweiligen nationalen Verhältnissen, auch den ökonomischen Verhältnissen, abhängig gemacht werden, um sie nicht zu überfordern. Aber sie erstmal einzuführen, wäre schon ein großer Fortschritt. Und das kann und wird auch in diesen Ländern gelingen. Auch dafür gibt es ja mittlerweile ganz gute Beispiele.
Also das ist natürlich eine Kernaufgabe der Gewerkschaften, in den aufstrebenden Ländern dafür zu sorgen, dass Wohlstand möglichst gerecht und damit also auch ein Stück gleicher verteilt wird. Das ist die Kernaufgabe, das ist auch die Legitimation der Gewerkschaften. An welchem Modell man sich dabei orientiert, das lasse ich mal offen. Zunächst ist es ja überhaupt erstmal eine Voraussetzung für die Gewerkschaften, Fuß zu fassen, auch in bestimmten Strukturen, die möglicherweise gewerkschaftsfeindlich sind.
Sagt Hagen Lesch vom Institut der deutschen Wirtschaft. Mit Sorge beobachtet der Internationale Gewerkschaftsbund weltweit eine Abnahme der regulären Beschäftigung und eine Zunahme des informellen Sektors, eine schnelle Verbreitung von ausbeuterischen Lieferketten über den gesamten Globus. Die Gewerkschaften, so viel ist klar, müssen versuchen, mit der Globalisierung der Produktion und Distribution Schritt zu halten.
Damit wir am Ende des Tages auch wirklich ein Level Playing Field bekommen, wo wir eben keine Schmutzkonkurrenz entlang internationaler Wertschöpfungsketten haben, auf der Grundlage von miesesten Arbeitsbedingungen, den schlechtesten Bezahlungen und dann auch mit Arbeits- und Gesundheitsschutzbedingungen, die für die Menschen katastrophal sind und im schlimmsten Fall, wie wir jetzt in der Türkei gesehen haben, zum Tod führen.
Sagt Rainer Hoffmann, neuer Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, in einem Beitrag von Rolf Wenkel. Die EU-Landwirtschaftsminister treffen sich heute Nachmittag in Brüssel, um unter anderem darüber zu diskutieren, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum für langlebige Lebensmittel abgeschafft werden soll. Das könnte zum Beispiel für Nudeln und Reis gelten. Ziel ist es, die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen. Einzelheiten von Karin Bensch.
Knapp 90 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in der EU weggeworfen. Ein großer Teil davon ist nach Schätzungen noch einwandfrei essbar. Viele Verbraucher schmeißen Nahrungsmittel offenbar weg, weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem Verfallsdatum verwechseln. Die EU-Landwirtschaftsminister wollen nun darüber diskutieren, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum für langlebige Nahrungsmittel abgeschafft werden kann. Dazu könnten zum Beispiel Reis, Hartweizennudeln, aber auch Kaffee und Tee zählen. Österreich, Deutschland, Dänemark und Luxemburg wollen dem Vorschlag zustimmen, der aus Schweden und den Niederlanden stammt. Welche Produkte nicht mehr mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen werden könnten, soll die EU-Kommission festlegen. Einige langlebige Nahrungsmittel ohne Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es bereits. Dazu gehören Zucker und Salz, Essig, Wein und hochprozentiger Alkohol.
Soweit der Beitrag von Karin Bensch. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich, machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.